Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Theo Gehrs. Willkommen zu später Stunde. Die Nachlese zu den Europawahlen, sie ist das beherrschende Thema an diesem Montag. Denn da ist zunächst der Denkzettel, den die Wähler hierzulande der Ampel, aber auch dem Kanzler verpasst haben. Olaf Scholz sah es am Nachmittag so.
Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt. Das muss jetzt für alle der Maßstab sein, sich anzustrengen und die Aufgaben zu lösen, vor denen wir stehen.
Da bleibt also einiges zu tun, auch um beispielsweise Jungwähler zu gewinnen, bei denen die Ampel ziemlich out ist. Wir blicken nach Brüssel. Vieles spricht für eine zweite Amtszeit von Ursula von der Leyen als Präsidentin der EU-Kommission. Aber die politische Rechte, sie ist stärker geworden im Europaparlament und in etlichen Mitgliedstaaten, an erster Stelle in Frankreich. Dort fährt Präsident Macron nun ein riskantes Manöver. Er hat Neuwahlen angesetzt. Wir schauen aber auch nach Italien, nach Ungarn und nach Polen und bewerten das Ganze im Interview mit Sophie Pornschlegel. Sie ist Politikwissenschaftlerin beim Think Tank Europe Jacques Delors in Brüssel. Wie wichtig wiederum die EU als Gegenentwurf ist zu Nationalismus und dem, was daraus entspringen kann, das zeigte sich heute am 80. Gedenktag des Massakers, das eine deutsche SS-Einheit 1944 im Dorf Oradour-sur-Glane begangen hat. Heute war mit Frank-Walter Steinmeier erstmals ein Bundespräsident dabei. Zunächst aber nach Berlin. Dort hat die Europawahl ein politisches Beben ausgelöst, bei der Ampel. Aber es gab auch zufriedene Wahlsieger, die sich bestätigt fühlen. Gudula Geuter mit Stimmen aus der Hauptstadt.
So klingen Siege.
Ich wollte, dass wir ein 30er-Ergebnis erzielen. Das haben wir genau erreicht. Damit ist aber auch gesagt, dass wir uns hier nicht zurücklehnen.
Gestern war ein sehr guter Tag für die Demokratie.
Seit gestern wissen wir, dass es die absolut richtige Entscheidung war, die neue Partei zu gründen. Und dass unsere Analyse stimmte, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, die vorher eigentlich nicht mehr wussten, wen sie wählen sollen und die jetzt wieder eine politische Heimat finden.
Das Wahlergebnis habe für ihn an der Untergrenze der Erwartungen gelegen, sagt Friedrich Merz, dessen CDU mit deutlichem Abstand als stärkste Kraft aus den Wahlen zum Europäischen Parlament hervorgegangen ist. Alice Weidel sieht für die AfD, zweitstärkste Kraft bundesweit, deutlich stärkste Kraft in Ostdeutschland, keinen Grund für Abstriche an die Zufriedenheit. Und ebenso wenig Sarah Wagenknecht, deren Bündnis aus dem Stand 6% erreicht hat. Und sie alle sind sich einig, dass ihre Stärke auch die Schwäche der Ampel ist.
Es war am Ende auch eine Abrechnung mit der Bundesregierung.
Die Menschen haben Angst um ihre Zukunft, weil die Politik keine Antworten mehr geben kann auf die drängendsten Fragen dieser Zeit.
Es ist ein totaler Absturz der Ampel, ein völliger Vertrauensverlust von SPD natürlich, aber auch von den Grünen.
Neben Merz und Weidel sagt das auch CSU-Chef Markus Söder. SPD, Grüne und?
Die FDP mit einem miserablen Ergebnis.
So formuliert es Friedrich Merz. Ganz anders sieht es die FDP selbst.
Das ist für uns eine Stabilisierung auch in der Bundespolitik.
Meint Christian Lindner zu den 5,2%, mit denen die Liberalen um weniges unter dem Ergebnis von 2019 liegen. Für ihn ein Signal,
dass wir auch politisch nutzen wollen.
Deutschland müsse wirtschaftlich wieder auf die Erfolgsspur kommen, fordert er. Der Wähler erwarte Steuerung und Kontrolle bei der Migration und mehr Erklärung, warum Deutschland die Ukraine unterstützt. Die Forderung von Markus Söder und anderen, der Kanzler möge die Vertrauensfrage stellen, weist Lindner allerdings zurück. Solange sich die Koalition zur Arbeitsgrundlage Koalitionsvertrag bekenne, gäbe es keinen Grund dafür. Ähnlich Omid Nuripur für die Grünen.
Die Aufgaben, die sind gigantisch und wir sind mitten im Tun.
Verglichen mit dem Ergebnis der letzten Europawahl sind die Grünen die Verlierer der gestrigen Abstimmung. 11,9%, das ist ein Minus von 8,6. Und ein Ergebnis, das deutlich unter dem der letzten Bundestagswahl liegt. Dabei verlieren die Grünen genauso an die CDU wie an Nichtwähler und Sonstige.
Wir stehen vor der Aufgabe, beides hinzubekommen. Unser Kernklientel zu erreichen und zu mobilisieren und dabei weiterhin auszugreifen.
So Ricarda Lang. Noch deutlicher sagt Kevin Kühnert für die SPD.
Es gibt überhaupt gar nicht schön zu reden. Wir haben ein ganz schlechtes Ergebnis gestern eingefahren, für das wir die Verantwortung auch nicht irgendwo anders suchen können.
13,9%. Das ist der schlechteste Wert, den die Genossen je in einer bundesweiten Wahl erreicht haben. Man soll heißen, die SPD und die Ampel habe den Anschluss an Teile der Gesellschaft verloren.
Wir sehen das im Osten der Republik, wir sehen das in den sehr ländlichen Räumen, wir sehen das bei Menschen mit kleineren Einkommen. An dieser Erkenntnis kommen wir nicht vorbei.
So ein ratloser Kevin Kühnert, denn mit Friedensschaffung und Sicherung und mit sozialer Gerechtigkeit habe man auf die richtigen Themen gesetzt, nur
dann müssen wir für uns festhalten, dass es uns nicht glaubwürdig genug gelungen ist, uns mit diesen Schwerpunkten zu verbinden.
Wie die SPD, so verliert auch die Linke Wähler in verschiedene Richtungen. Martin Schirdewan zieht daraus den Schluss.
Es mangelt uns im Moment an einem klaren Markenkern als Partei Die Linke.
Es gibt für viele viel zu beraten in den kommenden Tagen.
Gudula Geuter berichtete. Zur Nachlese der Europawahl gehört auch der Blick auf die Jungwähler. Denn für sie war das Wahlalter bei dieser Europawahl auf 16 Jahre abgesenkt worden. 1,4 Millionen Jungwähler durften dadurch erstmals mit abstimmen. Und sie bescherten den Grünen eine herbe und der AfD eine freudige Überraschung. Aus Berlin, Torben Ostermann.
Wenn man sich anguckt, wie Menschen zwischen 16 und 24 Jahren bei der Europawahl abgestimmt haben, wird eins schon auf den ersten Blick deutlich.
Die eine Partei, die man dann auch vielleicht sein Leben lang wählt, das ist etwas, was sich bei jungen Menschen überhaupt nicht abzeichnet als ein Muster für ihre Wahlbiografie.
Sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler an der Freien Universität Berlin. Tatsächlich haben junge Menschen dieses Mal ganz anders gewählt als noch 2019. CDU und CSU haben dazu gewonnen und führen das Ranking an. 17% haben bei der Union ihr Kreuz gemacht. Keine Partei steht besser da.
Mich freut natürlich, dass wir in der jungen Generation überproportional starke Zugewinne hatten.
Und zwar 5 Prozentpunkte, sagt Jan Redmann, CDU-Politiker aus Brandenburg und dort Spitzenkandidat für die Landtagswahl in wenigen Monaten. Auch der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, freut sich über den Erfolg seiner Partei bei den Jüngeren. Aus seiner Sicht ist vor allem bei jüngeren Menschen die Angst groß, dass der Wohlstand abnimmt. Mit allen möglichen Ängsten hat im Wahlkampf vor allem die AfD Stimmung gemacht. Mit 16% landet die Alternative für Deutschland auch in der jungen Generation auf Platz 2. Trotz der Skandale rund um den Spitzenkandidaten Maximilian Krah. Von seiner eigenen Partei im Wahlkampf versteckt und nun sogar aus der Europadelegation gewählt, präsentiert er sich in seinem TikTok-Kanal zufrieden.
Deutschland braucht eine neue Politik, es braucht eine Politik von rechts. Das werden wir in den nächsten Tagen umsetzen. Für euer Vertrauen, für eure Unterstützung, für all das, was ihr geleistet habt, auch als ich schweigen musste, an dieser Stelle mein Dank.
Für die Grünen ist das Abschneiden bei den jungen Wählern ein Desaster. Fast 2/3 der Stimmen hat die Partei verloren. Svenja Apun von der Grünen Jugend hat klare Erwartungen an ihre Partei.
Dass sie sich eben in der Bundesregierung dafür einsetzen, die materiellen Lebensbedingungen zu verbessern und Menschen damit eben auch die Zukunftsängste zu nehmen. Und das sind die Themen bezahlbarer Wohnraum, Ausbildungsvergütung, Inflation, aber eben auch ein sozial gut ausgeglichener Klimaschutz.
Und die SPD? Bleibt auf schlechtem Niveau mehr oder weniger stabil. Gerade einmal 9% der 16- bis 24-Jährigen haben ihr Kreuz bei der Kanzlerpartei gemacht. An anderer Stelle ist der Balken dafür noch größer geworden. Fast jede 3. Stimme ging an Kleinstparteien, die in Deutschland eigentlich kaum eine Rolle spielen. Nochmal Thorsten Faas von der Freien Universität Berlin.
Das ist in der Größenordnung schon außergewöhnlich. Da gibt es sicher Gründe für. Wir hatten keine Sperrklausel. Wir haben eine hohe Unzufriedenheit mit der Regierung und auch eine Opposition, die jetzt nicht überall für Euphorie sorgt.
Viele Experten gehen davon aus, dass das so bleiben könnte. Für die großen, etablierten Parteien alles andere als gute Nachrichten.
Und wir gehen nach Brüssel und nach Straßburg, denn EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kann sich berechtigte Hoffnungen auf eine zweite Amtszeit machen. Das wiederum liegt daran, dass die Parteien rechts und links der Mitte sich wieder auf ein informelles Bündnis im Straßburger Europaparlament einigen könnten. Klaus Remme fasst den Tag nach der Europawahl aus Brüsseler Sicht zusammen.
Die EVP-Gruppe konservativer Parteien, wozu auch die Union gehört, ist nicht nur mit Abstand größte Fraktion im neuen Europäischen Parlament, sondern anders als SPD, Liberale und Grüne hat sie mit derzeit 186 Sitzen 10 Mandate hinzugewonnen. Kein Wunder, dass Ursula von der Leyen als EVP-Spitzenkandidatin schon gestern kurz vor Mitternacht sagte, sie sei mit Blick auf eine zweite Amtszeit als Kommissionspräsidentin sehr zuversichtlich.
I'm definitely confident what my running for a second mandate is concerned.
Heute stand von der Leyen an der Seite von CDU-Chef Friedrich Merz in der Berliner Parteizentrale. Ihre Fraktion sei ein Stabilitätsanker im neuen Parlament, so die Wahlsiegerin. 2019 kam sie durch ein informelles Bündnis mit Sozialdemokraten und Liberalen ins Amt. Und auch wenn beide Partner Verluste hinnehmen müssen, die S&D-Fraktion leichte, -4 Sitze, die Liberalen heftige Verluste, -23 Mandate, sagte von der Leyen heute.
Es gibt weiterhin eine Mehrheit für ein starkes Europa in der Mitte des politischen Spektrums. Mit anderen Worten, die Mitte hat gehalten.
Man habe gut zusammengearbeitet, deshalb werde sie auf der Suche nach einer Mehrheit zunächst auf diese beiden Gruppen zugehen. Doch für eine verlässliche, absolute Mehrheit benötigt Ursula von der Leyen weitere Stimmen. Und Sozialdemokraten und Liberale machten heute klar, ihre Unterstützung gilt nicht bedingungslos. Wirbt von der Leyen auch um Stimmen rechts von der EVP, dann sind sie raus. So die Signale heute. Hier SPD-Spitzenkandidatin Katharina Barley im Willy-Brandt-Haus in Berlin.
Wir werden nicht mit Rechtspopulisten und mit Rechtsextremen zusammen ins Boot steigen. Das machen wir nicht. Wenn die Union und die EVP diese demokratische Mehrheit möchte, dann stehen wir dazu auf jeden Fall bereit.
Und Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Spitzenkandidatin der FDP, sagte heute hier in Brüssel bei einer Veranstaltung der Europäischen Bewegung Deutschlands.
Es gibt nicht ein bisschen rechts und ein bisschen mehr rechts. Es gibt Nationalisten, die mögen mal den Mantel anhaben, mal dem. Ich warne davor, mit denen zusammenzuarbeiten. Wenn dieser Riss groß wird und Nationalisten Einfluss haben auf demokratische Kräfte, Gnade uns Gott. Und ich meine das wirklich sehr, sehr deutlich. No way.
Keine Stimme von rechts. Diese Bedingung potenzieller Partner von der Leyen bringt die Grünen ins Spiel. Trotz massiver Verluste, sie verlieren 18 Mandate, könnten die Grünen wichtig werden. Die Brandmauer nach rechts muss dafür stehen, meinte denn auch Sergej Lagodinsky heute in Brüssel, der als grüner Abgeordneter wiedergewählt wurde.
Für uns gibt es drei Bereiche, die wichtig sind. Das ist Demokratieverteidigung. Zweitens geht es um Handlungsfähigkeit der EU. Da sind wir, glaube ich, alle auf einer Linie. Und drittens, wir müssen in der Tat darüber reden, was passiert mit dem Green Deal. Und wie kriegen wir es hin, dass dieses Projekt von von der Leyen, die wir ja alle gemeinsam umgesetzt haben, weiterhin lebt und sich entwickelt.
Da sind Konflikte programmiert, steht für die EVP doch nicht länger der Green Deal, also die Klimaschutzpolitik, sondern Wirtschaftsfreundlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit im Vordergrund. Gut möglich, dass mit diesen Akzenten auch Verbündete in der rechten EKR-Fraktion zu finden sind. EKR und die Rechtsaußenfraktion ID haben Sitze hinzugewonnen. Ihre endgültige Stärke ist noch offen, denn etwa 100 Abgeordnete sind noch nicht Teil einer politischen Gruppe im neuen Parlament.
Der Bericht von Klaus Remme. Politische Schockwellen haben die Europawahlen auch in einigen EU-Staaten ausgelöst. Einen Denkzettel haben beispielsweise die Franzosen ihrem europafreundlichen Präsidenten Emmanuel Macron verpasst. Der rechtsnationale Rassemblement National seiner Herausforderin Marine Le Pen erhielt doppelt so viele Stimmen wie Macrons Liberale. Nun will Emmanuel Macron es wissen, mit einem äußerst riskanten Manöver. Er löst die Nationalversammlung auf. Die Folgen sind Neuwahlen in 3 Wochen und, da wo es knapp wird, Stichwahlen in 4 Wochen. Aus Paris, Julia Borutta.
Hat Macron das Land in eine Krise gestürzt oder einen vielversprechenden Befreiungsschlag gewagt? Das ist die Frage, die heute alle umtreibt. Es kursiert die These, Macron wolle den Rassemblement National demaskieren. Wenn der erstmal Regierungsverantwortung habe, werde er sich schon selber entlarven, so das Kalkül. Nicht alle Mitstreiter Macrons glauben, dass diese Rechnung aufgeht. Zum Beispiel Parlamentspräsidentin Yael Braun-Pivet. Sie hätte das Macron-Lager im Parlament gerne auf andere Weise gestärkt. Es hätte einen anderen Weg gegeben. Wir hätten eine Koalition schmieden können, einen Regierungspakt. Der Präsident sieht diese Möglichkeit nicht und ich nehme seine Entscheidung zur Kenntnis. Auch Vertreter des linken Spektrums halten Macrons Strategie für hochriskant. François Ruffin von der linksextremen La France Insoumise sagte in der Nacht: Wir haben einen Spinner an der Spitze des Staates. Das ist ein Pyromane. Macrons Partei wird sich eine zweite Klatsche einfangen. Das ist alles. Was bleibt, um den Rassemblement National zu stoppen, ist deshalb nur die Linke. Ich sage das mit sehr viel Ernsthaftigkeit und Verantwortung. Wir brauchen eine vereinte Linke. Doch wie Wie soll diese geeinte Linke zustande kommen? Im Wahlkampf haben sich die Mitglieder des linken Oppositionsbündnisses NUPES scharf attackiert. Die Linksextremen haben den Gaza-Krieg genutzt, um die Sozialisten zu diffamieren. Sie stünden nicht eindeutig auf der Seite der Palästinenser, die einen Genozid erlebten. Auch im rechten Lager geht es heute um die Frage von möglichen Wahlbündnissen. Denn der Rassemblement National müsste die Anzahl seiner Sitze in der Nationalversammlung von 88 auf 289 steigern, um eine absolute Mehrheit zu erreichen. Ein gigantischer Kraftakt. Doch Sébastien Chenu, stellvertretender Parteipräsident, ist optimistisch. Schließlich sei seine Partei gerade in fast allen Wahlkreisen auf Platz 1 gelandet. Wir verkörpern die Hoffnung. Viele Franzosen glauben, dass es Frankreich mit unseren Rezepten besser gehen könnte. Ja, das ist eine große Verantwortung, aber wir sind bereit. Präsident Macron hat davon gesprochen, Klarheit bekommen zu wollen. Doch drei Gründe sprechen für mehr Chaos als für mehr Klarheit. Erstens, es ist unwahrscheinlich, dass Macrons Lager, das jetzt nur eine relative Mehrheit hat, nach den Wahlen eine absolute Mehrheit erringt und durchregieren könnte. Zweitens, wenn der extrem rechte RN die absolute Mehrheit bekommt, gäbe es eine Kohabitation. Das heißt, Macron müsste einen RN-Premierminister ernennen. Zähes Ringen um jeden Millimeter Politik wäre vorprogrammiert. Und drittens, sollte es keinem Lager gelingen, eine absolute Mehrheit zu bekommen, wäre das Land entweder auf unerprobte Koalitionen oder auf wechselnde, wackelige Mehrheiten angewiesen. Und damit vermutlich auf Jahre hinaus gelähmt.
Julia Borota berichtete. In einer ganz anderen, komfortableren Lage befindet sich hingegen Giorgia Meloni, die Ministerpräsidentin Italiens. Sie wurde mit ihrem politischen Kurs, rechtspopulistisch ja, aber eben auch pragmatisch, gestern voll bestätigt. Aus Rom, Jörg Seißelberg.
Die Musikwahl als programmatische Botschaft. Giorgia Meloni feierte auf der Nachwahlparty im Luxushotel Parco dei Principi in Rom ihren Sieg bei der Europawahl mit der italienischen Nationalhymne. Die Ansage der Ministerpräsidentin in ihrer kurzen Rede an ihre Anhängerinnen und Anhänger, dieser deutliche Wahlerfolg gebe ihr und ihrer rechten Regierung international mehr Gewicht. Ich bin stolz, dass sich diese Nation zum G7 und in Europa mit der stärksten aller Regierungen präsentiert. Eine indirekte Botschaft Richtung Berlin und Paris, dass Meloni künftig mehr Einfluss einfordert. Während Olaf Scholz und Emmanuel Macron in der Europawahl schwere Wahlniederlagen hinnehmen mussten, haben im drittgrößten EU-Land Italien die Wählerinnen und Wähler Meloni den Rücken gestärkt. Mit knapp 29% hat die Chefin der extrem rechten Partei Brüder Italiens ihr Ergebnis sogar noch etwas verbessert im Vergleich zum bereits deutlichen Sieg in den nationalen Parlamentswahlen vor 2 Jahren. Die Macht hat Meloni bislang nicht geschadet, im Gegenteil. Ganz bewusst hat die Regierungschefin versucht, in Italien die Europawahl auch zu einer Abstimmung über ihre Person zu machen und sich symbolisch auf Platz 1 der Wahlliste ihrer Partei setzen lassen. Das Kalkül ist aufgegangen. In ihrer Siegesrede in der Nacht konnte Meloni feststellen: Nach fast 2 Jahren Regierung in schwerstmöglichem Umfeld haben uns die Menschen nicht mehr gesagt, wir hoffen, dass ihr seid, sondern ihr seid es. Und das hat für uns, für mich persönlich, einen enormen Wert. Was Meloni nun konkret auf europäischer Ebene vorhat, hat sie nach ihrem Sieg noch nicht verraten. Im Wahlkampf hat Italiens Ministerpräsidentin betont, sie kämpfe dafür, ihre rechte Parteienfamilie in der Europäischen Union so stark wie möglich zu machen. Eine Zusammenarbeit mit Frankreichs Marine Le Pen hat Meloni dabei nicht ausgeschlossen. Zweitstärkste Partei in Italien ist der sozialdemokratische PD geworden. Die größte Oppositionskraft zeigte sich von ihrer Niederlage bei der nationalen Parlamentswahl vor 2 Jahren erholt und steigerte sich auf rund 24%. Großer Wahlverlierer in Italien ist Melonis Koalitionspartner, die rechtspopulistische Lega Matteo Salvinis. Vor 5 Jahren war die Lega mit 33% mit Abstand stärkste italienische Partei, jetzt kommt sie nur noch auf rund 9%. Auch die linkspopulistische Fünf-Sterne-Bewegung musste schwere Verluste hinnehmen und sackte ab auf rund 10%. Hinzugewinnen konnte dagegen die von Silvio Berlusconi gegründete Partei Forza Italia, die sich auf fast 10% verbesserte und die Lega überholte. Auch den Vereinten Grünen und Linken gelang in Italien ein Erfolg. Ihr Bündnis erreichte rund 6,5% der Stimmen. Damit übersprangen die Grünen und Linken problemlos die in Italien geltende 4%-Hürde.
Jörg Seiselberg berichtete. Ein politischer Stimmungstest war die Europawahl auch in Ungarn, wo Präsident Viktor Orban bekanntlich der illiberalen Demokratie huldigt und bisher unangefochten mit praktisch allem durchkam, was ihm so vorschwebte. Doch nun macht ein nahezu aus dem Nichts aufgetauchter ehemaliger Günstling des Systems Orban eben diesem Viktor Orban das Durchregieren schwer. Silke Hane berichtet.
Eine Rekordwahlbeteiligung und ein denkbar schlechtes Ergebnis für Ministerpräsident Viktor Orban. Das ist das Fazit des Europawahlabends in Ungarn. Zwar ist Orbans Fidesz-Partei wieder stärkste Kraft geworden, sie kam mit ihrem Koalitionspartner zusammen auf rund 44% der Stimmen. Das ist aber das schlechteste Ergebnis, das die Regierungsparteien seit langem bei landesweiten Wahlen eingefahren haben. Orban zeigte sich in der Nacht dennoch gewohnt selbstbewusst. Wenn wir das Ergebnis der Europawahl zusammenfassen, können wir es als Telegramm nach Brüssel schicken. Migration, stopp. Gender, stopp. Krieg, stopp. Soros, stopp. Brüssel, stopp. Heute haben wir die alte Opposition und auch die neue Opposition besiegt. Und es ist egal, wie die aktuelle Opposition heißt, wir werden sie immer wieder und wieder besiegen. Mit neuer Opposition meint Orban die Partei Tisor von Peter Modja, ein ehemaliger Fidesz-Mann aus der zweiten Reihe, der erst seit wenigen Monaten bekannt ist. Modja war da mit schweren Vorwürfen gegen die Regierung an die Öffentlichkeit getreten. Er wirft Fidesz vor, Ungarns Wirtschaft vereinnahmt und den Rechtsstaat ausgehöhlt zu haben. In den vergangenen Wochen ist Modja durchs ganze Land getourt. Die Kampagne hat Wirkung gezeigt. Die von ihm übernommene Partei kam auf Platz 2 mit rund 30%. Ein deutlich besseres Ergebnis als vor der Wahl vorhergesagt. Modja kommentierte das so. Magyarok, ma egy korszak lezárult. Ungarn, heute ist eine Ära zu Ende gegangen. Heute hat die Zukunft begonnen. Danke für eure Hilfe. Und die heutige Wahl hat auch deutlich gezeigt, dass es bei der nächsten Parlamentswahl einen sehr mächtigen Herausforderer der Regierungskoalition geben wird, die Tisza-Partei. Modja hat vor, seine Partei weiter aufzubauen. Er will nicht nach Brüssel gehen. Die anderen Oppositionsparteien stürzten bei der Europawahl regelrecht ab. Das sozialliberale Parteienbündnis unter der bisher größten Oppositionspartei DK fiel auf gut 8% zurück und verlor 2 von 4 Sitzen. Ins Europaparlament zieht außerdem noch die rechtsextreme Partei Mihozonk, unsere Heimat, mit 1 Abgeordneten ein.
In Ungarn deutet sich vielleicht eine Zeitenwende an, Silke Hane berichtete. In jedem Fall sind die Stimmverluste von Viktor Orbans Fidesz-Partei ein Zeichen dafür, dass rechtsnationale Parteien nicht überall gerade einen Lauf haben, auch nicht in Polen. Aus Warschau, Peter Sawicki.
Am Sonntag um 21 Uhr strahlte Polens Premier Donald Tusk. Die Wahllokale hatten geschlossen. Auf der Wahlparty von Tusks liberal-konservativer Bürgerkoalition erschien auf der Leinwand die erste Prognose. 10 Jahre haben wir auf den ersten Platz auf dem Podium gewartet. Ich bin derart glücklich. Der Jubel war nicht verfrüht. Zwar verringerte sich im Zuge der Auszählung der Vorsprung der Bürgerkoalition auf die zweitplatzierte nationalkonservative Partei PiS. Doch am Ende stand für die Gruppierung von Polens Regierungschef ein Stimmenanteil von 37%. Dahinter PiS mit 36,1%. Tusks Sieg erscheint im Lichte des starken Abschneidens rechter und rechtsextremer Parteien in Europa auch symbolisch bedeutsam. Man habe gezeigt, dass Anstand und Europa in Polen gesiegt hätten, sagte Ex-EU-Ratschef Tusk. Richtung Brüssel blickte auch der künftige Europaabgeordnete der Bürgerkoalition, Michał Szczerba. Polen übernimmt eine Führungsrolle, sei es in der EVP-Fraktion, in der wir eine der stärksten Delegationen stellen. Damit werden wir enormen Einfluss etwa auf die Nominierung eines Kommissars haben, hoffentlich in einem starken Ressort. Man wolle die EU konstruktiv mitgestalten, so die Botschaft. Dabei hatte sich die Bürgerkoalition, so die Journalistin Magdalena Szczonowicz im Radiosender Talk FM, ihren Wahlsieg in Teilen mit Botschaften erkämpft, die dem europäischen Trend entsprachen. Die Bürgerkoalition hat einen Wahlkampf rechts von der Mitte geführt, mit Themen wie Sicherheit. Das hat sich ausgezahlt. Dennoch konstatierten Beobachter auf den zweiten Blick auch Wermutstropfen. Mit ca. 40% fiel die Wahlbeteiligung in Polen gering aus. Zudem habe die Ex-Regierungspartei PiS, die die EU-Integration bekämpft, trotz Verlusten ein solides Ergebnis erreicht. Das gilt umso mehr für die rechtsaußen-libertäre Partei Konfederacja, die mit 12% auf Platz 3 landete und vor allem junge Wähler erreichte. Deren Kandidatin Ewa Zajączkowska-Hernik sagte: Die Menschen in Polen haben gezeigt, dass sie eine gewisse Normalität wollen. Keinen Green Deal, keinen Migrationspakt, keine Einführung des Euro. Eine starke Rechte in lauer Stellung ist auch eine Erkenntnis aus den Europawahlen in Polen.
Die Europawahl, sie schlägt vielfältige Wellen in etlichen EU-Staaten, wo sie ein Stimmungsbild ist für das Ansehen der jeweiligen Regierung beim Wähler. Sie schlägt aber auch Wellen in Brüssel, wo Ursula von der Leyen Kommissionspräsidentin bleiben will, und in Straßburg, wo von der Leyen sich eine Mehrheit im Europaparlament besorgen muss. Und das alles in einem veränderten Umfeld mit erstarkten Rechtspopulisten. Über all das habe ich vor der Sendung mit Sophie Pornschlegel gesprochen. Sie ist Politikwissenschaftlerin beim Think Tank Europe Jacques Delors in Brüssel. Guten Abend, Frau Pornschlegel.
Guten Abend.
Frau Pornschlegel, schauen wir zunächst auf das, was bei Ihnen vor der Bürotür in Brüssel absehbar ist. Ich sagte es, Ursula von der Leyen will wieder Kommissionspräsidentin werden. Sie will dafür sich auf dieselben Parteien stützen wie bei ihrer ersten Wahl 2019, also auf die EVP, auf die Sozialisten und die Liberalen. Kann das, wird das funktionieren?
Ja, also wenn man sich die Zahlen anschaut, ist es ja schon so, dass die Europäische Volkspartei Sitze hinzugewonnen hat, so über 10 Sitze. Also es ist ein ganz klarer Erfolg für die Europäische Volkspartei. Die Sozialisten, die Liberalen und die Grüne haben alle ein bisschen verloren, wobei die Sozialisten nicht ganz so schlimm. Also man darf nicht von Deutschland auf Europa schließen. Auf europäischer Ebene sieht es nicht ganz so düster aus wie in Deutschland. Nichtsdestotrotz ist natürlich diese Koalition etwas geschwächt im Vergleich zum letzten Mandat von 2019 bis 2024. Und es bleibt also eine Frage, bei welchen Themen sie jetzt praktisch mit den anderen Parteien zusammenarbeiten kann.
Über die Themen reden wir gleich noch, Frau Pornschlegel. Aber zunächst noch einen Blick, kurz einen Schlenker nach Italien. Denn wenn es so käme, wie Sie gerade beschrieben haben, dann hieße das ja auch Giorgia Meloni, die große Gewinnerin der Wahl in Italien. Sie bliebe außen vor, stünde nur an der Seitenlinie. Und das, obwohl Ursula von der Leyen ja durchaus in Melonis Richtung geblinkt hatte.
Ja, das geht, glaube ich, vor allem um Verteidigung und Sicherheitspolitik in dem Fall, wo natürlich größere Koalitionen gebraucht werden, vor allem Kompromisse gesucht werden, um eben die Ukraine weiter zu unterstützen. Und obwohl Frau Meloni ganz klar auf der sehr radikalen rechten Seite steht, ist es schon so, dass sie gerade bei der Ukraine-Politik ja sehr stark sich transatlantisch positioniert hat, sehr stark die Ukraine unterstützt hat. Und das war auch der Grund, warum Frau von der Leyen sie wahrscheinlich enger mit ihr zusammengearbeitet hat. Das heißt allerdings nicht, dass sie jetzt, also ich hoffe es zumindest, wirklich eine Koalition sucht. Im Europäischen Parlament ist es ja nicht so wie im Bundestag. Das heißt, dass es schon sehr stark auch auf die Themen ankommen, damit man halt eben Mehrheiten findet.
Unverkennbar sind ja die Zugewinne der rechten Parteien. Wie sehr schlägt das denn künftig durch, Frau Pornschlegel? Also wird sich dadurch auch in der Politik der EU etwas ändern?
Also es gibt zwei Punkte, wo sich was ändern könnte. Das erste ist natürlich bei den Fraktionen. Da müssen wir erstmal schauen, wie sich die EKR und die ID aufstellen. Die AfD wurde ja aus der ID rausgeschmissen vom Rassemblement National, weil das sogar dem Rassemblement National zu radikal wurde. Das heißt, man muss eben gucken auf rechter Seite, wie sich die Fraktionen zusammenstellen. Und der zweite Punkt, wo sich das auswirken könnte, ist natürlich bei der Prioritätensetzung. Und das sieht man schon sehr stark, dass zum Beispiel der Green Deal nicht wirklich eine Priorität mehr ist. Es geht um Verteidigung, um Wettbewerbsfähigkeit, um eben Themen, die schon etwas mit Sicherheit zu tun haben.
Nun ist man ja beim sogenannten Green Deal schon vor der Europawahl etwas eingeknickt. Man denke da nur an die Bauernproteste, die ja dann Erfolg hatten aus Sicht der Bauern, wodurch der Green Deal etwas verwässert wurde. Also kommt da also beim Green Deal möglicherweise noch mehr? Stichwort Klimapolitik, das Aus für den Verbrenner und ähnliche Dinge. Das sind ja auf der einen Seite beschlossene Dinge, aber sie sind nach wie vor nicht ganz unumstritten.
Ja, also der Green Deal wurde ganz klar politisch instrumentalisiert, auch von der Europäischen Volkspartei. Und zum Beispiel, wenn es um das EU Nature Restoration Law ging, das dauert schon seit einem Jahr. Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das wirklich nur Kampagne war oder ob sie tatsächlich den Green Deal fallen lassen. Ich würde eher davon ausgehen, dass es trotzdem in die Umsetzung geht und es aber vielleicht in der politischen Prioritätenliste nicht mehr ganz so weit oben ist. Das bedeutet, es kommen sehr wahrscheinlich einfach weniger Initiativen. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich die Klimaschutzziele. Die bleiben dieselben und wir brauchen einen Weg dahin.
Und wie sieht es aus mit der Migrationspolitik, wenn einer Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der sie tragenden Koalition der Mitte, um das mal so auszudrücken, erstarkte Rechtspopulisten im Europaparlament quasi im Nacken sitzen?
Ja, also bei der Migrationspolitik gibt es schon den Migrationspakt. Der wurde ja eben beschlossen nach sehr langer Kompromisssuche. Das heißt, es wird erstmal in die Umsetzung gehen. Und da hoffe ich sehr eben, dass es auch eine gute Umsetzung gibt. In der Europapolitik ist es tatsächlich sehr oft so, dass die Umsetzung nicht richtig gemacht wird, weil es natürlich attraktiver ist, neue Gesetze zu machen, als wirklich sicherzustellen, dass die alten Gesetze gut umgesetzt werden. Das heißt, da müssen wir schauen, ob eben der Migrationspakt gut umgesetzt wird, aber es ist beschlossene Sache.
Nur mit der Migrationspolitik und dem Heruntergehen der Zuwanderungszahlen steht und fällt ja wohl auch die Akzeptanz dieser neuen EU-Kommission, oder nicht?
Ich würde es nicht runterbrechen, nur auf Migrationspolitik. Die EU macht mehr als Migrationspolitik zum Glück. Und vor allem ist Migrationspolitik auch eine geteilte Kompetenz. Zum Beispiel bei Integrationspolitik hat die EU praktisch nichts zu sagen. Also es geht nicht nur darum, es wird vor allem auch um Sicherheit, Verteidigung gehen, um Außenpolitik und auch die grüne Transformation bleibt ein Thema, aber eher unter der Perspektive der Industriepolitik.
Nun gibt es noch ein ganz anderes Gebiet, Frau Pornschlegel, nämlich, dass die EU häufig von vielen Menschen als, ich sag mal, anmaßend betrachtet oder empfunden wird in ihrer Politik, als zu dirigistisch, vielleicht auch als zu bürokratisch. Wird sich da etwas ändern? Kann sich da etwas ändern, dass es, ich sag mal, pragmatischer zugehen könnte?
Ja, also ich finde, diese Argumente sind keine. Ich weiß nicht, was bürokratischer an der EU-Kommission ist als jetzt an einem deutschen Bundesministerium. Das ist leider reiner Populismus, muss ich sagen. Jede Institution, die im politischen System arbeitet, ist bürokratisch. Ich weiß nicht, warum dieses Argument ständig kommt. Und ich würde es auch nicht machen.
Blicken wir dann noch mal einmal kurz in einige Mitgliedstaaten. Besonders turbulent zugehen wird es ja demnächst in Frankreich. Emmanuel Macron hat da mit der Ankündigung von Neuwahlen fast schon einen Kurs des Alles oder Nichts eingeschlagen. Kann das für ihn, den überzeugten Europäer, und kann das damit auch für die EU gut gehen?
Vielleicht wichtig zu verstehen ist, es geht um Parlamentswahlen, nicht um Präsidentschaftswahlen. Das heißt, Macron bleibt erstmal Präsident bis 2027. Das stimmt aber natürlich, dass er jetzt erstmal mit der Kampagne beschäftigt ist, in einer Zeit, die relativ wichtig ist für die EU, weil es kommt ja erstmal der nächste EU-Gipfel, die Spitzenposten werden beschlossen, die Prioritäten. Das heißt, er ist mit der Innenpolitik erstmal beschäftigt. Und dann ist natürlich die Frage, wer der nächste französische Premierminister ist. Und das hat schon auch Auswirkungen auf die Europapolitik.
Was würde es denn bedeuten, wenn wir es in der EU auf der einen Seite weiter mit Emmanuel Macron zu tun hätten, der aber zu den Ministerratssitzungen mit einem rechtsnationalen, vielleicht sogar mit rechtsextremen Ministern anreisen müsste?
Ja, das würde Europapolitik noch schwieriger machen, als es schon ist. In Brüssel geht es ganz oft um Kompromisssuche und die ist nicht immer einfach. Und je schwieriger die Konstellation zu Hause ist, desto schwieriger wird es auch auf europäischer Ebene. Das hat man auch mit der Ampelkoalition gesehen. Also natürlich ist es mit Rechtsextremen noch mal eine Ecke schlimmer, aber wir haben es auch in Deutschland gesehen, jetzt in den letzten Jahren, dass natürlich die Grünen, die FDP und die SPD sich ganz oft nicht einig waren. Und dann kamen Sachen heraus, wie zum Beispiel das EU-Lieferkettengesetz, wo die FDP in letzter Minute sagt, sie macht es doch nicht. Das heißt, es wird definitiv nicht einfach auf europäischer Ebene.
Heißt das auch, dass möglicherweise Marine Le Pen über eine Regierungsbeteiligung ihrer Parteigenossinnen und Parteigenossen des Rassemblement National, dass die dann möglicherweise doch erheblichen Einfluss bekommen könnte auf die EU-Politik? Einfach weil Frankreich nicht mehr so handlungsfähig ist wie bisher?
Also das stimmt natürlich, vor allem weil Frankreich sehr aktiv, weil Deutschland in den letzten Jahren tatsächlich wenig neue Ideen eingebracht hat in der Europapolitik. Das heißt, es kam sehr viel von Frankreich. Und das könnte schon problematisch sein, wenn Macron eben nicht mehr diese Rolle spielen kann. Ich würde es aber auch differenziert betrachten, in dem Sinne, dass Europapolitik in Frankreich weiterhin sehr stark vom Élysée getrieben ist, also beim Präsidenten ist und nicht so sehr beim Premierminister und Matignon.
Soweit die Einschätzung von Sophie Pornschlegel vom Think Tank Europe Jacques Delors in Brüssel. Frau Pornschlegel, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.
Und wir bleiben noch kurz bei der Wahlnachlese zur Europawahl. Die 15 neu gewählten AfD-Europaabgeordneten haben heute ihren umstrittenen Spitzenkandidaten Maximilian Krah vor die Tür gesetzt. Nadine Lindner.
Bereits am Vormittag war die Bombe während eines Treffens der neuen AfD-Europaabgeordneten geplatzt. Denn Spitzenkandidat Maximilian Krah wird nicht Teil der neuen AfD-Delegation sein. Er bekam 8 Gegenstimmen aus den eigenen Reihen, nur 4 stimmten für seinen Verbleib, 3 enthielten sich. Krah äußerte sich kurz nach seinem Rauswurf.
Das Ergebnis ist, dass ich nicht zum Club der Fraktionslosen gehöre. Man kann ja aus einer nicht existenten Fraktion auch nicht ausgeschlossen werden, aber die Kollegen möchten die Verhandlungen in einer Gruppe der Fraktionslosen mit dem RN alleine führen.
Ohne Sie.
Ohne mich.
Krah sah sich im Wahlkampf einer Reihe von Vorwürfen ausgesetzt. Zu den SS-Äußerungen kamen Ermittlungen gegen einen engen Mitarbeiter wegen Spionagevorwürfen für China sowie Verbindungen zum russlandfreundlichen Netzwerk Voice of Europe. Auch die Nummer 2 auf der Europaliste, Peter Büstron, stand unter Beschuss. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf Bestechlichkeit ermittelt. Es geht um mutmaßliches Geld aus Russland. Doch im Gegensatz zu Krah wird Büstron der neuen AfD-Delegation angehören. Deren neuer Chef René Aust begründet, warum Büstron im Gegensatz zu Krah in die Delegation aufgenommen wird.
Herr Büstron hat beispielsweise heute Morgen auch der Delegation umfangreich dargelegt, wie er rechtlich gegen die Anwürfe vorgeht. Das war vielen von uns überhaupt nicht bekannt, von eidesstattlichen Versicherungen über beispielsweise Klagen, über Unterlassungsklagen.
Nadine Lindner berichtete, die Technische Uni Berlin hält weiter an ihrer umstrittenen Präsidentin Geraldine Rauch fest. Sebastian Engelbrecht.
Das Kuratorium der Technischen Universität in Berlin spricht in einer Mitteilung an alle Beschäftigten von einem eklatanten Fehlverhalten von Universitätspräsidentin Geraldine Rauch. Durch ihre Likes auf der Plattform X habe sie der TU Berlin großen Schaden zugefügt und zu einer verstärkten Polarisierung innerhalb der Universität beigetragen. Geraldine Rauch hatte anti-israelische, zum Teil antisemitische Stellungnahmen auf X mit einem Like versehen. In einem Falle hatte sie ein verzerrendes Bild geliked, das den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu mit roten Hakenkreuzen auf der Brust zeigt. Das 12-köpfige Kuratorium der Universität würdigte, dass Frau Rauch sich in aller Form entschuldigt und Konsequenzen für ihre Arbeit und ihren Kommunikationsstil angekündigt habe. Man sei von der Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit dieser Entschuldigung überzeugt, heißt es in der Erklärung des Gremiums. Trotz des entstandenen Schadens wolle man Professorin Rauch bei ihrem angekündigten Neuanfang unterstützen. Man sei überzeugt, dass Frau Rauch keinerlei antisemitische Vorurteile pflege, damit sympathisiere oder diese unterstütze. Die zum Teil aggressiven Anschuldigungen gegenüber Frau Rauch seien aus der Sicht des Kuratoriums ungerechtfertigt. Sie seien ein eklatanter Verstoß gegen das Gebot der Verhältnismäßigkeit. Dem Kuratorium der TU Berlin gehört auch die Berliner Wissenschaftssenatorin Ina Czubora, SPD, an.
Der Prestigebahnhof Stuttgart 21 wird nicht nur immer teurer, sondern noch einmal ein weiteres Jahr später fertig. Frieder Kümmerer.
Details zur Verschiebung und wie genau Stuttgart 21 in Betrieb gehen soll, das will die Bahn am Dienstag in einer Pressekonferenz mit den Projektpartnern bekannt geben. SWR-Recherchen der vergangenen Monate zeigen aber, ein Hauptproblem stellt die Digitalisierung des kompletten Bahnknotens dar. Dieser ist komplexer als ursprünglich angenommen. Das berichten mehrere Bahn-Insider. Dass eine reguläre Eröffnung im Jahr 2025 nicht mehr möglich ist, darüber hat der SWR schon mehrfach berichtet. Eisenbahnexperten erklären, eine komplette Betriebnahme ist nur zu einem Fahrplanwechsel möglich. Das würde bedeuten, dass der gesamte Bahnknoten von Stuttgart 21 inklusive der neuen Sicherungstechnik frühestens im Dezember 2026, wenn der nächste Fahrplanwechsel ansteht, in Betrieb gehen kann. Stuttgart 21 ist das größte Bahnprojekt Deutschlands. Rund 11,5 Milliarden Euro kostet bisher die Umgestaltung des alten Kopfbahnhofs in einen unterirdischen Durchgangsbahnhof.
Die Europawahl hat auch auf die Stimmung an den europäischen Börsen durchgeschlagen. Samir Ibrahim.
Der Tag an den Börsen stand ganz unter dem Eindruck der Europawahl und zusammenfassend kann man durchaus feststellen, Jubelstimmung gab es nicht. Im Gegenteil, die Verunsicherung war groß, besonders wegen des Paukenschlags von Paris, wie er genannt wurde, die Auflösung der Nationalversammlung Frankreichs. Ob damit das Erstarken rechter Parteien in der zweitgrößten Volkswirtschaft der EU gestoppt werden kann, wagen Experten zu bezweifeln, dementsprechend die Reaktionen an den europäischen Finanzmärkten. Für den DAX ging es zwischenzeitlich um rund 200 Punkte nach unten. Erst am Nachmittag beruhigten sich die Gemüter wieder, Endstand also 18.495 Punkte, ein Minus von vergleichsweise moderaten 0,3%. Zu den größeren Verlierern gehörten die Anbieter für alles rund um erneuerbare Energien. Der Green Deal der EU ist in Gefahr, die Transformation der Wirtschaft zur Klimaneutralität. Die Aktien des Windturbinenherstellers Nordex gaben mit einem Minus von rund 4% zwischenzeitlich genauso stark nach wie die Papiere von SMA Solar. Auch das sehr schlechte Abschneiden der Grünen spielte dabei eine Rolle. Schließlich gelten sie als die stärksten Verfechter eines Umbaus der Wirtschaft. Papiere von Siemens Energy konnten sich diesem Abwärtszug immerhin entziehen und schlossen im Plus. Unter Druck auch die Banken. Auch hier spielten die Vorgänge in Paris eine Rolle. Die Anleger von französischen Banken wurden kalt erwischt, die Kurse sackten ab, beim Rest der Branche in Europa gleich mit. Für die Commerzbank ging es am Ende fast 1,5% nach unten. Die Papiere der Deutschen Bank dagegen dämmten die Verluste am Ende auf ein nur noch kleines Minus ein.
Samir Ibrahim berichtete. Und zum Schluss der Sendung nähern wir uns der Europawahl noch einmal aus historischer Sicht. Denn wie wichtig die EU als Friedensprojekt ist, das zeigte sich heute in einem französischen Dorf, von dem nur noch die Ruinen stehen. Denn vor genau 80 Jahren, am 10. Juni 1944, war dieses Dorf, Oradour-sur-Glane, der Schauplatz des tödlichsten Massakers in Westeuropa im Zweiten Weltkrieg, verübt von einer deutschen Panzerdivision der Waffen-SS. Die Männer des Dorfes wurden erschossen, Frauen und Kinder in der Kirche erstickt, insgesamt 643 Tote. Heute war mit Frank-Walter Steinmeier erstmals ein Bundespräsident beim alljährlichen Gedenken dabei. Stefanie Markert berichtet.
Fanfaren für die Toten auf dem Friedhof Oradours. Erstmals hat ein französischer Präsident einen Bundespräsidenten am Jahrestag des Massakers eingeladen. Beide haben einen gemeinsamen Kranz. Auf der einen Seite sind die Blumen blau-weiß-rot, auf der anderen rot und gelb. Beide gehen an die Gräber, verneigen sich vor den zwei Glassärgen mit den Knochenresten der Märtyrer, stehen Arm in Arm. Oradour hat Frank-Walter Steinmeier keinen roten Teppich ausgerollt. Zwischen den Sitzreihen der Ehrengäste liegt ein grün wie ein Band der Hoffnung. Nein, auch die deutsche Hymne erklingt nicht und Steinmeier hält seine Rede auch nicht auf Deutsch.
Je suis ému et reconnaissant de pouvoir aujourd'hui m'adresser ici.
Ich bin bewegt und dankbar, dass ich heute als Deutscher an diesem Ort zu Ihnen allen sprechen darf. Ich möchte im Namen Deutschlands meine Erschütterung und meine Trauer zum Ausdruck bringen über die unfassbaren, die so grausamen und unmenschlichen Verbrechen, die Deutsche hier begangen haben. Gerade am Tag nach den europäischen Wahlen sage ich, vergessen wir nie, was Nationalismus und Hass in Europa angerichtet haben. Vergessen wir nie das Wunder der Versöhnung, das die Europäische Union erreicht hat. Schützen wir unser vereintes Europa.
Protégeons notre Europe unie.
Mutige Menschen hätten ein Versöhnungswerk begonnen, so der Bundespräsident. Oradour und das bayerische Hersbruck, Ort eines KZ-Außenlagers, schließen einen Freundschaftsvertrag. Staatsmänner könnten vorangehen, so Steinmeier, aber wirkliche Versöhnung geschehe im Alltag. Dafür lieferten Steinmeier und Macron ein starkes Bild. Sie standen Hand in Hand mit zwei Enkelinnen vor den Ruinen Oradours. Karin ist Nachfahrin Adolf Heinrichs, eines SS-Mannes, der damals blutjung mit seinem Maschinengewehr Menschen erschoss, sich der Justiz stellte, als ihn Frankreich in Abwesenheit zum Tode verurteilte. Die bundesdeutschen Gerichte aber waren an einer Aufarbeitung nicht interessiert.
Also stark war ich.
Er sei zeitlebens schwer krank gewesen, früh gestorben, erinnert sich seine Enkelin in dunklem Kostüm. In weißem Hosenanzug Agathe, die Enkelin des bis zu seinem Tode im vorigen Jahr letzten Augenzeugen des Massakers, Robert Ebras. Beide Enkelinnen leben die Versöhnung, haben damit in Oradour viel bewegt. Emmanuel Macron zitiert in seiner Rede ein Gedicht.
Oradour n'est plus qu'un cri.
Oradour ist nur noch ein Schrei, Name des Hasses der Menschen, Name ihrer Schande. Es mussten 10, 20, 50, 80 Jahre vergehen, damit Oradour auch für Gedenken und Versöhnung steht. Möge dieser Name den Akzent wieder auf den Frieden setzen. So sprechen wir Oradour heute aus.
Gedenken an das Massaker in Oradour-sur-Glane, der Bericht von Stefanie Markert. Wir kommen zur Presseschau. Zusammengestellt hat die Zeitungskommentare Florian Pustlauk und Katharina Wolter trägt sie vor.
Kommentiert werden die Folgen der Europawahl für die Bundespolitik, für Frankreich und die gesamte EU. Kein Business as usual möglich, sagte Bundeskanzler Scholz am Abend angesichts der schlechten Ergebnisse der drei Regierungsparteien. Für die lahmende Ampel ist die Wahl vielleicht die letzte Chance, noch einmal durchzustarten, findet der Kölner Stadtanzeiger und spricht von einem möglichen Weckruf. Die SPD ächzt unter ihrem Kanzler, bilanziert die Ludwigsburger Kreiszeitung und ergänzt: Doch da ist keiner, der seine klammernden Hände vom Gitter des Kanzleramtes zu lösen vermag. Das Spiel auf Zeit bei der SPD geht deshalb weiter. Die Sozialdemokraten können Scholz vor die Wahl stellen. Entweder er ändert sich und damit seine Politik, oder die politischen Verhältnisse ändern sich in der Partei, schreibt der Berliner Tagesspiegel. Für den Münchner Merkur sind die von Oppositionspolitikern geforderten Neuwahlen sehr unwahrscheinlich. Der Kanzler will die dafür nötige Vertrauensfrage nicht stellen und die Union wagt kein Misstrauensvotum, damit sich die wankenden Ampelkoalitionäre nicht noch enger aneinander klammern. Die Schwäbische Zeitung hat ein klares Urteil dazu. Je früher gewählt wird, desto früher ist das Trauerspiel zu Ende. Angst vor dem Wähler ist ein schlechter Berater. Neuwahlen gibt es hingegen in Frankreich. Dass Präsident Macron das Parlament wegen des schlechten Abschneidens seiner Partei bei der Europawahl aufgelöst hat, bewertet die Süddeutsche Zeitung so: Macron verliert die Nerven. Es ist Hochrisikopolitik der unklugen Art. Unter den vielen impulsiven Entscheidungen des Präsidenten könnte sich diese als verhängnisvoll entpuppen. Die FAZ mahnt: Sollte am Ende Le Pens politischer Ziehsohn Premierminister werden, dann hätte Macron selbst Schützenhilfe bei der Demontage unseres Europas geleistet, von dem er immer so predigerhaft redet. Wegen des Erfolgs rechter Parteien auch bei jungen Wählern warnt Zeit Online davor, das nur auf TikTok und Protest zu schieben. Parteien wie die portugiesische Schega, die niederländische Partei für die Freiheit, die AfD oder der französische Rassemblement National verstehen es exzellent, die Sorgen der jungen Wähler aufzugreifen, die die Älteren nicht oder nicht mehr haben. Die Leipziger Volkszeitung sieht die EU durch den Rechtsruck hingegen noch nicht endgültig in Gefahr. Die gute Nachricht: Die Demokraten haben in Brüssel die Oberhand. Mit etwa 400 Abgeordneten stellen sie auch weiterhin die Mehrheit, müssen sich aber für eine starke EU zusammenraufen.
Soweit die Presseschau heute mit Katharina Wolter. Und das war das Journal vor Mitternacht im Deutschlandfunk. Am Mikrofon war Theo Gers. Ich wünsche Ihnen eine ruhige Nacht.